Einen schönen guten Morgen. Als ich heute losfuhr, merkte ich so nach ein paar Kilometern, oh, ich habe gar keinen Regenschirm mit. Aber dann dachte ich mir, Wilfried, du fährst nach Andernach am Rhein. Da wird die Sonne scheinen, du wirst ihn nicht brauchen. Und ich freue mich, dass das Wetter hier so schön bei euch ist. Bei uns war es oben in der Mitte des Westerwalds etwas nasser. Ja, eigentlich, wenn wir so auf morgen schauen, dann denken wir ganz oft, dass morgen so ähnlich ist wie heute. Klar, wir haben unsere Pläne, aber wir gehen davon aus, dass Rahmenbedingungen und das, was auf uns zukommt, ja, einfach so weitergeht in dem Lebensrhythmus, in dem wir einfach so drin sind. Bei Jesus war das anders. Jesus, sein Einzug nach Jerusalem, wusste, was er tat. Er wusste, wie schwierig dieser Weg für ihn werden wird, wie schmerzhaft, wie leidvoll. Er wusste um das, was die Menschen tun werden, wie sie ihm begegnen werden, wie sie wankelmütig für ihn sind und begeistert und dann gegen ihn. Das war ihm alles ein Stück bewusst. Und die Situation war ja einmalig. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Das Passafest war eigentlich eines der großen Feste, die du feiern musst. Es war ein Gedenken, ein Auszug aus Ägypten. Die Zeit, wo Gott so entscheidend gehandelt hat. Nebenbei, man kann im Alten Testament das immer wieder lesen. Wenn es darum ging, Gott zu beschreiben, heißt es, der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Das war dieses große Handeln Gottes in ihrer Geschichte als Volk. Diese Rettung, diese Erlösung. Eine zentrale Erfahrung für das Volk. Und das wurde gefeiert. Aber bevor das passiert ist, in diesem Jahr, war Jesus in Bethanien gewesen. Und er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Etwas, was ja wie ein Lauffeuer durch die ganze Gegend ging. Menschen wussten, hier passiert etwas Außergewöhnliches. Und es war spannend zu sehen, denn wir sehen hier auf einmal, dass es keinen besseren Zeitpunkt hätte geben können, um so etwas zu planen, was Jesus geplant hat, nämlich sich als König zu offenbaren. Der wahre König, der er ist. Diese vielen Festbesucher, die waren bestimmt einmal von dieser Geschichte von ja, dem Passafest, aber auch von dem, was gerade geschehen war in Bethanien. Und so hast du eigentlich zwei Menschengruppen, die kamen. Es kamen die Menschen mit Jesus und wo auch Lazarus dabei war, die nach Jerusalem zum Fest gingen. Und denen entgegen kam die ganze Menschenmenge, die dort in Jerusalem war. Und als Jesus dort einzog, gab es einen triumphalen Empfang. Kleider und Palmenzweige wurden wie ein Teppich auf die Straße gelegt. Und diese Palmenzweige waren ein Symbol für einen siegreichen Herrscher. Es war ein Zeichen für Freude, ein Zeichen der Messias, der Retter. Damals war das so im Nahen Osten, wenn ein König einzog, besonders dann, wenn er ein erobertes Gebiet einnahm, dann ritt er auf einem Pferd, einem Schlachtross, das Stärke darstellen sollte, dass er etwas erobert hatte. Die Ausnahme von diesem Brauch war, wenn ein geliebter König in seine Hauptstadt trat, dann kam er auf einem Esel als der gütige König. Und Jesus nimmt dieses Symbol, denn er kommt in seine Stadt, Jerusalem, Stadt des Friedens. Und wir möchten uns heute Morgen so ein bisschen mehr die Menschen anschauen und einen Blick auf Jesus werfen. Zentrale Figur von dem, was hier passiert ist. Es gibt so fünf Gruppen, würde ich einfach mal sagen, die dabei waren. Da waren die Gleichgültigen, die Neugierigen, die Begeisterten, dann die fest hinter der ganzen Sache standen, die Befürworter und auch noch die Kritiker. Die Gleichgültigen, denen war es eigentlich egal, was geschah. Nicht, weil es vielleicht nicht wichtig wäre, sondern weil für sie andere Dinge wichtiger waren. Etwas, was sie im Moment mehr beschäftigte. Sie hatten anderes im Sinn. Vielleicht hatten sie Ärger in der Familie, einen Konflikt, den sie sich stellen mussten, oder Krankheit, wo sie nicht wussten, wie es mit ihnen weitergeht. Oder sie hatten ein gutes Geschäft, das sie im Planen waren. Was immer, sie hatten andere Prioritäten. Und ich glaube, dass diese Gruppe der Gleichgültigen sehr verhältnismäßig klein gewesen ist. Weil das Geschehen, was alles vorher gewesen ist, hat ja so eine enorme Aufmerksamkeit hervorgerufen. Und dann sind da die Neugierigen. Es waren viele Schaulustige unter der Volksmenge. diejenigen, die aus Interesse oder Sensationsgier nach Jerusalem strömten. Sie wollten ja hier diesen Mann sehen, der jemanden von den Toten auferwecken konnte. Und vermutlich waren auch einige dabei, die einfach gerne Lazarus sehen wollten und ihn mal fragen, hey, wie war das denn? Wie hast du das erlebt? Ich kann mich noch an eine Schlagzeile bei der Bild-Zeitung erinnern, da stand drin, Bild sprach zuerst mit dem Toten. Es war auch so eine Situation, wo jemand tot geglaubt war und auf einmal lebt er doch. Sensationssuche. Etwas Wichtiges wissen. Wenn ich ja Wichtiges weiß oder wichtige Leute kenne, dann bin ich ja auch wichtig. Und so dieses Interesse an Neuem, an Wichtigen, an Informiertsein, nur nichts verpassen. Und wir leben ja in so einer Informationsgesellschaft. Das gibt uns ja einen besonderen Status, wenn du etwas sagen kannst, ich weiß was, was du nicht weißt, oder ich kenne jemanden, den du nicht kennst. Zum Beispiel, ich kann euch sagen, schon lange her, aber ich habe mit dem Altkanzler Helmut Kohl Kaffee zusammengetrunken. Okay, ich muss die ganze Geschichte erzählen. Es war eine Pressekonferenz, ich war mit eingeladen und saß an einem großen Tisch im Kanzleramt, wo auch der Kanzler seinen Kaffee trank und ich auch. So einer näheren Begegnung hat es sonst nicht gegeben. Aber das macht dich doch irgendwo, was erleben, es wissen, was Besonderes, dabei zu sein, mitreden können. Aber letztendlich diese Neugierde auf das Neue, das befriedigt eigentlich nie. Es geht ja immer wieder weiter, es muss immer wieder was Neues kommen. Es ist auch alles sehr oberflächlich, weil in unserer Welt, wo so viel in Bewegung ist, sich auch so viel verändert. Und die Menge, die Jesus an diesem Tag als eine Sensation betrachtete, innerhalb der nächsten Tage riefen sie weg mit ihm, kreuzige ihn. Dann sind da die Begeisterten. Es waren viele Menschen dabei, die Jesus wirklich begrüßten als der, der er war, der Sieger, der König, der Eroberer. Da war mehr dabei als nur dabei zu sein. Da war eine Bestätigung ihrer Erwartungen und Überzeugungen. Jerusalem war ja voll mit Gläubigen, die zu diesem großen Fest kamen, zu diesem Passafest. Da waren auch die Proselyten. Das waren die, die aus anderen Religionen hinaus übergetreten sind zum Judentum, die erst ganz bewusst diesen Schritt gegangen sind. Und für all diese Leute war dieses Wallfahrtsfest eine Pflicht. Und ich glaube, dass diese Begeisterten, die prägten die Atmosphäre mit am stärksten. Sie riefen ja auch aus, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Diese Worte dieser Gruppe sind sehr aufschlussreich. Das ist nämlich Psalm 118, die Verse 25, 26. Das war in dem Denken der Leute mit drin fest verankert. Das sind ja diese Halal-Psalmen, also die Lobpreis-Psalmen, Psalm 111 bis 118. Und da heißt es immer, gelobt sei Gott, gepriesen sei Gott. Es ging um Lobpreis. Jeder junge Jude, er musste in seinem Großwerden, Bar Mitzwa, in den Mannesstatus gehoben zu werden, musste er Dinge auswendig lernen. Und diese Psalmen gehörten dazu. Es war ein Lied, das zum Beispiel gesungen wurde bei wichtigen Ereignissen, als der Tempel eingeweiht wurde unter Nehemia, da wurde das auch gesungen. Und die Leute damals wussten das alles. Es war ein Lobpsalm, wenn ein Retter kam. Simon Makkabäus, 140 Jahre vor Christus, der hat die Juden ein Stück befreit von der Unterdrückung. Und er wurde auch als dieser gefeiert, auch mit diesem Psalm. Und hier war der Gedanke der Rettung eines Retters im Vordergrund. Und ich glaube, es ist keine Frage, die jubelnde Menschenmenge an diesem Tag sahen in Jesus, den Gesalbten Gottes, den Messias, den Retter, der da kommen sollte. Hier heißt es, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das Interessante ist, der Zusatz, der König von Israel, der steht nicht in den Psalmen. Aber das zeigt ein bisschen, was in der Erwartung und im Hoffen der Menschen vorhanden war. Sie sahen als großen Sieger, sie wollten endlich loswerden. Ach ja, dieses Joch, das sie hatten, Rom über ihnen, dass sie ihren Glauben nicht so leben konnten, wie sie es wollten. Sie wollten frei sein von diesem Joch der Römer. Und die Not war ja groß. Und die Hoffnung war der einzige Halt, der Messias, der sie vertreiben würde. Und es ging letztendlich auch in dieser Begeisterung um Veränderung, um Macht, um ihre Vorstellung, wie das alles sein sollte. Und neben den Begeisterten, dann gibt es ja noch die Befürworter. Dazu gehörten vor allem die Jünger und alle Menschen, die Jesus nachfolgten. Aber sie hatten nicht erkannt, worum es hier wirklich ging. Sie hätten es eigentlich wissen können. Sie waren ja diejenigen, die mit Jesus unterwegs waren. Und sie haben erlebt, dass Jesus im Grunde die Wunder tat, die der Vater im Alten Testament getan hatte. Dort wurde das Meer geteilt, Jesus stillte den Sturm. Da wurde das Volk beim Auszug mit Manna versorgt, Jesus speiste die 5000 und die 4000. All diese Dinge, die eigentlich hier so gefragt sind. Das, was in ihrer Vorstellung hineinpasste, das waren messianische Taten. Er tat das, was der Vater tat. Aber worum es wirklich ging, hatten sie nicht verstanden. Vers 16, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Aber als Jesus verherrlicht, also auferstanden war, da erinnerten sie sich daran, dass das über ihn geschrieben war und dass sie das für ihn getan hatten. Ihn gefeiert als den König. Aber das Konzept des leidenden Messias, wie die Schrift ihn lehrt, wie Jesus das seine Jünger gelehrt hatte, das ging nicht in ihren Kopf hinein. Das hat ja auch Judas so enttäuscht, der eigentlich ein ganz anderes Reich wollte. Auch Petrus trug ein Schwert. Das brauchte er nicht zum Kartoffelschälen. Der war bewaffnet, der wollte kämpfen. Das Denken der Menschen war von der Begeisterung geprägt, weil es ihre Erwartung und Hoffnung bestätigte. Aber es war ihre Vorstellung, ihre Erwartung. Und trotzdem, Jesus ist der König, der kommt. Heute ist das genauso oft, wenn Menschen über Gott nachdenken. Sie möchten an Gott glauben. Und dann, wenn du mit ihnen ins Gespräch kommst, dann merkst du, ja, wenn Gott das tun würde, dann würde ich glauben. Oder wenn das so passieren würde, oder wenn das aufhören würde, dann möchte ich ja glauben. Du möchtest einen Glauben haben, auf einen Gott projiziert, wie du ihn gerne hättest. Aber so ist es nicht. Mit Jesus tun die Menschen sich schwer. Er passt nicht in ihre Vorstellung. Gott wird Mensch. Er opfert sich. Ein Geschenk. Gnade ohne Gegenleistung. Hier vor ihren eigenen Augen der kommen sollte, auf den sie hofften und warteten, aber sie suchten in ihm das, was er nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen sein sollte. Eigentlich, wie gesagt, ich glaube, die Jünger hätten es verstehen können. Und die fünfte Gruppe, seine Kritiker. Ich meine, mit den Schriftgelehrten und Pharisäern hat Jesus ja immer gehabt. Die waren immer auf Konfrontation. Das lag eigentlich daran, weil sie etwas was lehrten, was eigentlich nicht der Wahrheit entsprach, weil sie eigene Vorstellungen hatten. Sie waren hier mehr im Hintergrund, im Abseits, aber sie waren schon dabei, die Fäden zu ziehen. Sie merkten, dass ihre Macht, ihre Vorstellung, wie alles sein sollte, dass das bröckelte. Sie waren ja sogar bereit, dass sie Lazarus umbringen würden, nur damit sie dieses Zeichen zerstören konnten, was Jesus getan hatte. Und sie waren jetzt verzweifelt. Sie hatten immer alles Mögliche gelehrt. Der Messias wird auf einem weißen Ross einreiten. Das war damals so diese Vorstellung. Im Islam ist das auch. Mohammed wird auch auf einem Ross wiederkommen und Fußstapfen auf dem Tempelberg soll dieser Fuß von dem Ross auch sein. Und naja, also es war irgendwo in den Denken der Leute damals drin. Und jetzt standen sie auf einmal dort abseits, frustriert und machtlos. Nicht, was sie sagten oder taten, konnte diese Flutwelle von Menschen davon aufhalten, Jesus entgegenzugehen, ihn zu loben und zu preisen, als den König zu empfangen. Und voller Neid und Besorgnis stellten sie nun ganz einfach fest, die ganze Welt läuft ihm nach. Okay, die ganze Welt ist ihm nicht nachgelaufen, aber das war ihre Wahrnehmung. Und ich glaube, es war auch ein Körnchen Wahrheit darin. Es war ein prophetischer Blick auf die kommende Weltmission. Einige Verse später liest du von den ersten Griechen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, an den Messias. Es verändert sich etwas. Die ganze Welt läuft ihm nach. Eigentlich wollten die Pharisäer selbst, dass die ganze Welt ja ihrer Lehre folgt. Und nun mussten sie feststellen, dass die Schafe dem Hirten nachlaufen. Es steht nicht umsonst in der Bibel, Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dieser ganzen Menschenmenge, da ist Jesus. Und er nähert sich dieser aufgeregten, jubelnden Menschenmenge. Unheimlich viele Menschen, die einen Eroberer und Sieger besangen. Und ich glaube, Jesus war irgendwo, wir hatten still, er war vermutlich auch traurig. Denn sie suchten in ihm genau das, was er niemals sein wollte. In dieser Situation war es für Jesus ganz schwer, vielleicht sogar unmöglich, zu den Menschen zu reden. Damals gab es keine Lautsprecheranlagen, Megafone und diese Dinge. Wie willst du das alles klarstellen, was hier wirklich abgeht? Wie willst du den Leuten vermitteln, dass sie begreifen, was hier geschieht? Stellt euch mal so einen Umzug in der Innenstadt von Köln vor. Wie willst du da irgendeine Botschaft weitergeben? Das ist schwierig. Unmöglich, das mit Worten irgendwie zu machen. Und wenn Jesus es versucht hätte, ich glaube, die wenigsten in der Menge hätten es verstanden. So was macht Jesus? Er benutzt eine andere Art der Kommunikation. Er hat was anderes geplant. Er tut etwas, was Menschen sehen konnten. Sie konnten etwas wahrnehmen. Er kommt in die Stadt sitzend auf einem jungen Esel. Und diese Tat, die sprach für sich selbst. Es ist eine Art Kommunikation mit den Menschen, die zwei Botschaften vermittelt. Erstens, er hat den Anspruch erhoben, der Gesalbte Gottes, der Messias zu sein. In Zacharja 9 heißt es, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Retter ist er, demütigend und reiten auf einem Esel, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Es war eine Bildhaftmachung von dem, wer er ist. Und Jesus hat das ganz bewusst getan. Er hat diese Art der Kommunikation gewählt, damit jeder erkennen konnte, er ist der Messias. Und diese bildhafte Verkündigung, das findet man öfters im Alten Testament, auch bei den Propheten, durch ihre Handeln, durch die Taten, haben sie die Botschaft vermittelt. Da gerade, wo Worte nicht ausreichen und nicht möglich sind. Das Zweite war dieses Reiten auf einem Esel, dieser Anspruch, dass er ein ganz bestimmter, besonderer Messias ist. Dieser Einzug nach Jerusalem war keine Blitzidee von Jesus. Es war geplant. Jesus kam auf diese Welt, um zu sterben. Und er wusste auch, wie er sterben würde. Und er wusste auch, wofür er sterben würde. Und er wusste, als es steht an anderer Stelle, er richte seinen Blick gegen Jerusalem. Er wusste genau, was er tat. Er wusste, was auf ihn zukam. Und diese auf einem Esel reiten, okay, der Esel hat heute keinen guten Ruf. Ne? Man sagt, du dummer Esel. Ne? Wobei ist der Esel ja gar nicht so dumm. Ne? Aber er ist in dieser Zeit war er ein ganz nobles Tier. Er war hoch angesehen. Im Buch Richter, beim Richter Jair, seine 30 Söhne, alle ritten auf einem Esel. Davids Ratgeber kam mit einem Esel daher. Der Sohn von Saul, Mephiboset, kam zum König David auf einem Esel geritten. Der eigentliche Punkt ist der, wenn ein König unbedingt den Krieg wollte, kam er auf einem Pferd geritten. Wenn er seine Macht demonstrieren wollte, seine martialische Macht, tat er das. Aber wenn ein König den Frieden suchte, kam er auf einem Esel geritten. Und Jesus kam auf einem Esel in die Stadt geritten und das wollte er den Leuten vermitteln. Ich komme hier nicht mit Rosse und Reitern, Machthaber der Welt, sondern ich komme im Frieden als liebender Helfer und Diener. Ich komme nicht, um zu erobern, sondern um das wahre Leben zu schenken. Ich komme nicht als eine Kriegsfigur, von denen vielleicht die Leute geträumt hatten, sich vorgestellt hatten, sondern er kam als Friedefürst. Und genau das ist das, was Jesus wollte, dass die Menschen erkennen, wer er wirklich ist, der Messias. Dafür sollten sie ihn bejubeln. Und bis heute freut Jesus sich unwahrscheinlich darüber, wenn Menschen erkennen, wer er ist, der Friedefürst, der Heilsbringer, derjenige, der den Tod besiegt hat, der die Sünde, die Macht der Sünde zerstört hat. So was sehen wir hier? Wir sehen, ja, die Gleichgültigen, die wird es immer geben, mit sich selbst beschäftigt. Die Neugierigen, die etwas Neues hören wollen. Paulus hat das dann gesagt bei den Griechen, hat er ihnen vorgeworfen in Athen, ihr wollt ja immer nur das Neueste hören. Oder später sagt er an die Christen in Thessaloniki, ihr sehnt euch nach der Ehre, nach der Lehre, wonach eure Ohren jucken, was ihr unbedingt hören wollt, eure Dinge. Es fehlt an Beständigkeit und Verbindlichkeit. Viele neugierige Menschen, wenn es um den Glauben geht, offen für alles. Aber die Frage ist, bist du wirklich dabei? Hältst du es eigentlich nur für gut oder möchtest dich informieren? Oder ist es mehr als nur ein Informiertsein, dabei sein? Und dann diese begeisterte Volksmenge, die ihm nachläuft. Sie sind nicht besser als die, die abseits stehen. Diese Geschichte hier lehrt uns, dass massenhafter Jubel nicht unbedingt treue Überzeugung, Standhaftigkeit oder Loyalität bedeutet. Jesus hat ja auch das Gleichnis von diesem vierfältigen Acker mal benutzt, um das seinen Jüngern zu sagen. Gottes Wort fällt auf den Boden. Aber die Frage ist, was passiert dort mit ihm? Geht es unter? Geht es auf? Schlägt es Wurzeln? Und wenn nicht die Erwartung erfüllt wird, dann sind Leute einfach weg. Sie haben keinen beständigen Standpunkt. Und die Kritiker, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, sie pflegten ein Heuchlertum. Und das Schlimmste war, dass sie in ihrer Vorstellung hinterfragt waren. Und ich frage mich manchmal auch, wie ist das bei uns? Also ich sehe diese vier Gruppen oder fünf Gruppen auch als ein Spiegel von dem, was wir in unserer Gesellschaft heute sind, auch in Gemeinde. Nebenbei, der Wind unserer Gesellschaft weht auch durch jede Gemeinde hindurch. Ne? Das kannst du gar nicht aufhalten. Und damals für die Schriftgelehrten das Schlimmste war, dass ihre Vorstellung, ihre Sicht der Dinge hinterfragt wurden. Dass es anders war, als sie es sich vorgestellt hatten oder wie sie es wollten. Und ich wundere mich manchmal, wie wir über Überzeugungen und Meinungen, wie wir darum kämpfen. Ich fand die Jahreslosung für dieses Jahr, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, besonders interessant. Auch in den Kontext der Dinge, die man erlebt, auch als Christ. War jetzt vor kurzem in einen Streit mit hineingezogen worden, wo ich gar nichts indirekt, also ich war da schon mit drin, aber ich hatte eigentlich keine Verantwortung für irgendetwas. Und dann erlebst du auf einmal, wie Christen mit anderen Christen umgehen. Und ich dachte mir, Wilfried, am besten schickst du denen einfach mal die Jahreslosung rüber, so kommentarlos. Da dachte ich mir, nee, dann bist du nicht besser als die. Ne? Also das geht auch nicht. Aber du merkst auf einmal, ach, ja, wie sind wir, wenn es nicht so geht, wie wir uns vorstellen. Und die Jünger, ich denke, wir können von den Jüngern lernen, auch Nachfolger können Mitläufer sein. Nicht nur die Neugierigen, nicht nur die begeisterte Masse, nicht nur die Pharisäer. Die Nähe zum Glauben bedeutet nicht automatisch, dass ich in Nachfolge bin und dass ich Jesus nachfolge. Das Wissen reicht nicht. Ich habe ja einige Jahre in Kanada gelebt und wir waren dort in einer Gemeinde, wo wir uns auch in Hauskreisen getroffen hatten und wir hatten so für junge Ehepaare und Familien hatten wir Gruppen. In einer Gruppe war Clifford Olsen. Der war jemand, ich weiß nicht gar nicht, wie er zu unserer Gemeinde gekommen ist, aber er war immer wieder mal da. Die halbe Zeit war er dann wieder im Gefängnis. Man hatte so den Eindruck, er dreht immer Dinge, damit er wieder weg ist. Und wir konnten das alles gar nicht einordnen. Und ich habe ihn erlebt, wie er in so einem Treffen anderen Leuten erklärt hat, wer Jesus ist, der König, wie wichtig das ist, dass man das annehmen muss. Und dann hat auch für Leute, Freunde von uns, die als Babysitter die Kinder betreut. Und später findest du heraus, es ist der Massenmörder, den man am Ende gefangen hat, der heute noch im Gefängnis sitzt. Das Wissen um etwas bedeutet eigentlich nichts, bis das Wissen wirklich im Herzen dich verändert und du danach lebst. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, wenn du das hier siehst, was hier an diesem Palmsonntag, wie wir ihn heute nennen, passiert, dieser Einzug nach Jerusalem. Man hätte weinen können, einmal vor lauter Freude. Jesus, der Friedefürst, sichtbar, greifbar, er zieht ein, der Retter, der Helfer. Und andererseits kann man furchtbar traurig sein und sich fragen, wie wenig bin ich eigentlich begeistert von diesem Jesus? Wie sehr ist er mein König? ihm als mein König. 1. Korinther 13, auch wenn ich alles Wissen der Welt hätte und hätte keine Liebe, es wäre nichts. Wenn man als frommer Mensch gilt, aber letztendlich das gar nicht lebt. Ja, wir leben in der Zeit, ich nenne die immer Jesus und. Also Jesus ist wichtig, ist klar, aber dann gibt es das und. Und die vielen anderen Dinge, die auch wichtig sind und die auch irgendwo zu meinem Leben gehören. Und wenn ich mich beobachte, dann merke ich auf einmal, boah, dieses und kann so schnell so groß werden. Und dieses Jesus und dem Nachfolgen immer kleiner. Und die Frage ist, wie schnell wird etwas in unserem Leben Routine? Auch mit den Sonntagen, wenn wir zusammenkommen. Was bewegt uns? Weshalb sind wir hier? Geht es da um Jesus? Oder geht es um die Frage, wer predigt heute, wer hat Leitung, wer macht den Lobpreis, wo sitzt wer, wer hat was getan, wer kann das am besten? Also ich weiß auf jeden Fall, es geht um Information. Also in unserer Gemeinde in Wölmersen, wenn du da morgens reinkommst, die ist etwas größer, aber das andere ist, die ist wesentlich lauter. Ja? Da geht richtig die Post ab. Du hast nur den Eindruck, Leute müssen sich alles Mögliche noch mitteilen, bevor der Gottesdienst beginnen darf. Und manchmal müssen wir das erste Lied schon singen, damit diese Gemeinde mit ihrem Informationsfluss und zur Ruhe kommt. Ne? Worum geht es uns? Was ist uns wichtig? Feiern wir uns oder feiern wir Jesus? Mir ist mal aufgefallen, eine ganze Reihe von Lobliedern fangen an mit ich. Ich tue das. Und dann denke ich so an die alten Choräle, die einfach Gott beschrieben haben. Oder Weisheiten über Gott. Gott ist gegenwärtig. Einfach, es muss eine Mischung sein, weil ich muss mich ja auch bekennen zu diesem Gott. Also die Ich-Lieder gehören auch dazu. Aber in welchem Verhältnis lebe ich das? Ich bin vielleicht kein Gegner von Jesus wie die Pharisäer und doch kann ich mich im Herzen abseits befinden. Und dabei hat Jesus so viel Mut bewiesen an dem Tag, als er einzog. Er wusste, was er war. Er war ein geächteter Mann. Auf seinem Schild stand, gesucht, tot oder lebendig. Aber Jesus ist bewusst diesen Weg gegangen, friedlich, auf einem jungen Esel sitzend, damit jeder sehen konnte, wer er ist. Das war Mut, das war Liebe. Jesus hat über diese Stadt, ja, lesen wir in Lukas, hat er geweint, wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Und ich frage mich manchmal, wie oft weint Jesus über uns, weint er über mich, ja, weil wir gar nicht begreifen, was wir in ihm haben. Er, der König, unser Retter, unser Heiland, der uns befreit von Sünde und Schuld, der uns seinen Geist schenkt, damit wir anders leben können. Ich möchte mal heute Morgen fragen, so ganz persönlich, weshalb bist du heute Morgen hier beim Gottesdienst? Also ich bin hier auf jeden Fall, weil ich einen Termin hatte. Okay, ich weiß nicht, was hat euch bewogen? Mit welchen Erwartungen seid ihr hier? Was sind Beweggründe? Neugier, Tradition, Routine, sehen und gesehen werden. Und da sagen wir, ich bin eigentlich hier hingekommen, um diesen König zu feiern. Es geht um Jesus. Ich möchte diesem Jesus heute so begegnen, dass mich das ihn durchträgt durch die ganze Woche, dass ich weiß, dieser Jesus geht mit mir und er ist bei mir. Er möchte unsere Aufmerksamkeit. Jesus sagte dort zu den Leuten, wenn sie es nicht tun würden, dann würden die Steine ihn loben und preisen, weil ihm gebührt alle Ehre. Anbetung ist für den König Leben, nicht nur am Sonntag, ganz bewusst. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 26, wer mir dienen will, folge mir nach. Da, wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Und mein Vater im Himmel wird ihn ehren. Da sein, wo Jesus ist. Ich habe so 13 Fragen von einem Unternehmensberater gelesen, Paul Donders. Der hat gesagt, diese Fragen musst du in deinem Leben beantworten, weil sie erklären dir deine Position im Leben. Dann sagte ich, drei Fragen sind, was willst du erreicht haben, wofür bist du bekannt und wem hast du gedient? Und mich begleiten diese Fragen schon sehr, sehr lange, weil ich glaube, es sind die entscheidenden Fragen. Was willst du erreichen mit deinem Leben? Weil Ziele bestimmen, was wir tun, Was willst du erreicht haben? Und dann die Gegenfrage, wofür bist du bekannt? Das zeigt ja auch, ob du das erreicht hast, was du erreichen wolltest. Ne? Wofür bist du bekannt? Wenn du es wissen willst, frag deine Kinder, frag Freunde, Arbeitskollegen. Sie werden dir sagen, wer du bist. Und vielleicht möchte man das manchmal gar nicht so direkt und klar hören. Und wem hast du gedient? Wem dienen wir? Ich lasse jetzt eine Geschichte von einer Gemeinde. Die haben noch so diese Sonntagsschulklassen für die Kinder. Da war ein Junge dazugekommen, so aus der Nachbarschaft, der mit Glaube und Gott und Bibel überhaupt nichts am Hut hatte. Der war so ganz neuer, so reingeschmeckt in die ganze Situation. Und da werden immer in der Kinderstunde Fragen gestellt, da wird wieder eine Frage gestellt und er meldet sich auch mit der Antwort und sagt, also, eigentlich weiß ich es nicht, aber wie ich diesen Laden hier kenne, die richtige Antwort muss Jesus sein. Jesus ist die Antwort. Wem haben wir gedient? Und Jesus hat gesagt, was ihr diesen der Geringsten tut, das habt ihr mir getan. Und für mich ist dieser Palmsonntag immer wieder eine Herausforderung zu begreifen, ich folge einem König, einem Herrscher, einem Herrn, der mit Liebe regiert. Und der möchte, dass ich in seinem Reich diese Liebe, dieses Leben weitergebe. Und der Sonntag für uns ist eine Zurüstung, dass wir auf diesen Herrn und Heiland, unseren König ausgerichtet sind, damit wir in der Woche das leben können, was ihn sichtbar macht. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir in unseren Begegnungen mit unseren Nachbarn. Wir haben noch 4 Nachbarn, die leben um uns herum, ein paar haben schon gewechselt, aber die sind noch nicht bei Jesus. Ja? Und ich kann die auch nicht bekehren. Aber ich möchte für die ein Zeugnis sein. Wir möchten mit denen Gemeinschaft legen. Wir möchten, dass Leute unser Leben sehen können, das von einem König geleitet wird, der Jesus ist, damit sich was verändert. Und ich muss mich da immer wieder neu aufraffen. Am liebsten wäre ich der Gleichgültige. Ach, die ändern sich eh nicht, ist mir egal. Ne? Nein, ich möchte der sein, der mit Jesus unterwegs ist. Und das wünsche ich uns. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, dass du ihn geschickt hast als unseren Heiland und Herr. Er ist der König. Und ihn beten wir an als König, der wahre König. Ja, von dem sich einmal alle Knie beugen werden und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Und danke, dass wir das heute schon tun dürfen und dass wir heute mit ihm leben dürfen. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du bei uns bist. Und dafür loben und preisen wir dich. Amen.